ist ja ein Thema, was inzwischen schon relativ bekannt ist. FOMO, woran erkennst du die Leute, die FOMO haben? Die erkennst du im Unternehmen daran, dass sie Informationen sammeln, recherchieren, dass sie oftmals auf irgendwelchen Portalen unterwegs sind. Da ist Google, da sind mehrere verschiedene Suchmaschinen offen. Die haben dann nochmal verschiedene Portale offen. Da ist ein ganz beliebtes Tool ist auch Blink, wo man die Summaries nochmal von den verschiedenen Bestsellern nochmal offen hat und am Ende fragen die Leute aber dann doch nochmal, ob sie die Deadline verschieben können und sagen dann auch, also sie machen das nicht guten Gewissens und delegieren es dann nochmal nach oben und nach unten, fragen nach mehr Zeit, brauchen noch einen Assistenten, die drucken sich die Sachen dann auch nochmal gerne aus. Und also es ist wirklich so, dass ganz, ganz viele Menschen von diesem FOMO betroffen sind.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Smart and Nerdy. Regina und ich, wir haben heute wieder einen Gast und da sie nicht mit uns im Studio sein kann, wagen wir einen ganz neuen Aufbau und schalten sie zu. Herzlich willkommen, Dr. Johanna Dahm.
Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns auch sehr und Johanna, wir würden mit einer kurzen Vorstellung starten, denn du bist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Wirtschaftsphilosophin, hast mehrere Unternehmen gegründet, bist Investorin und CEO von Dahm International Consulting, Autorin, Herausgeberin, unter anderem der Buchreihe Atlas der Entscheider und das Top-Magazin hat dich zur Entscheidungsexpertin gekürt. Ein Titel, der dich seither begleitet und vielleicht ein bisschen zur Berufung geworden ist. Kann ich das so sagen?
Ah, ja, das klingt immer alles so großartig. Ich freue mich über sowas natürlich sehr. Aber weißt du, wenn die Messlatte so hoch ist, dann erwarten die Leute ja immer, dass man den nächsten Sprung noch drüber macht, weißt du? Jetzt freue ich mich erstmal, dass wir mit dem Atlas der Entscheider, die Buchmesse ist ja gerade vorbei, wir sind vierfacher Bestseller-Autor geworden. Darüber freue ich mich jetzt erstmal. Weißt du, über solche Sachen darf man sich zwischendurch ja auch mal freuen und muss nicht immer sofort die nächste Latte nehmen, oder?
Da hast du absolut recht. Mit den Auszeichnungen, nimmst du ja aber auch immer wieder die nächste Latte, ne? Das darf man ja ruhig auch sagen.
Jetzt setzt du mich schon wieder so unter. Ich merke schon, ne?
Okay, ich lasse das. Aber vielleicht magst du uns erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, zu diesem Titel Entscheidungsexpertin und warum es dir so leicht fällt, Entscheidungen zu treffen.
Da stecken ja zwei Fragen drin, ne? Also der Titel, der ist tatsächlich mal irgendwie durch die Presse, durch Kunden gekommen. Den habe nicht ich selbst mir gegeben, sondern einer hat mal sogar gesagt, Johanna, für mich bist du die Entscheidungspäpstin. Jetzt mit dem Fall der katholischen Kirche weiß ich gar nicht, ob das so wirklich gut ist, aber es soll ja mal in der Historie eine Päpstin gegeben haben, die Johanna hieß. Also insofern, naja, lassen wir das. Also der Julian Backhaus, ja, der verleiht ja immer den Titel zum Top-Experten und irgendwann hat er dann mir auch dieses Expertenformular in die Hand gedrückt. Das hat mich natürlich gefreut und dann ging das durch die Presse und ungefragt sozusagen hatte ich halt dann diesen Titel. Das ist immer schön. Leute rufen ja immer nach Experten. Ich glaube, es gibt Menschen, denen würde der Titel vielleicht sehr viel besser stehen als mir. Auf der anderen Seite stimmt es, dass ich mit Entscheidungen nicht unbedingt fackle, weil ich im Gegensatz zu vielen nicht so eine große Angst habe vor Fehlentscheidungen. Mhm. Ja, und wenn das schon reicht, um so einen Titel zu haben, dann nehme ich den mal wieder gerne, weil ich sage, wenn 9 von 10, und das ist tatsächlich wieder eine richtige Statistik, 9 von 10 Menschen, die treffen ja lieber keine Entscheidung und schieben sie aktiv auf vor lauter Angst, dass sie was falsch machen können. Und zu denen zähle ich mich jetzt nicht. Ja, und mit denen habe ich aber wiederum viel zu tun. Und wenn ich denen dann helfen kann und denen zumindest die Expertise in Form von Erfahrung oder Mut oder Motivation und ein paar Instrumenten einfach an die Hand zu geben, Entscheidungen zu treffen, gut, dann bin ich halt eben für die Expertin, ist schon in Ordnung.
Ja, ich würde auch sagen, du bist auf jeden Fall die Entscheidungsexpertin. Da gehe ich mit.
Danke, danke, danke schön.
Aber die Angst vor Fehlentscheidungen ist doch mehr oder weniger das Thema der heutigen Folge, weil wir sind ja schon häufiger darauf gekommen, dass einfach der Mensch eine Schwachstelle im System ist, im Sicherheitssystem gegen
ein
Cybercrime.
Ein Risikofaktor, würde ich vielleicht sogar sagen. Und irgendwie auch das schwächste Glied in der Kette.
Genau.
Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir dich heute hier bei uns im Podcast haben, Johanna. Denn so kommen die beiden Themen Cybercrime und Entscheidungen zusammen. Der Grund, du hast es schon angesprochen, sind Fehlentscheidungen, die von Menschen getroffen werden und dadurch eben Hackerinnen und Hackern Tür und Tor öffnen. Ja, und wenn man natürlich dann zusätzlich auch noch Angst haben muss vor diesen Fehlentscheidungen, wird es natürlich sehr kompliziert. Mhm. Hast du denn schon mal Erfahrungen mit Cyberkriminalität gemacht?
Also dieses Thema Cyberkriminalität ist ja gar kein neues, ne? Also solange ich jetzt, und ich bin jetzt 25 Jahre aktiv im Business, solange kann ich mich erinnern, dass es, und ich bin ja ein Urgestein in der Anwendung von Software und Hardware, solange gibt es irgendwie schon irgendein Training, Datensicherheit. Darf man Disketten, das kennt ihr beide ja schon gar nicht mehr, ne? Disketten, Floppy-Disk und so weiter.
Nur vom Namen her, ja.
Nur vom Speichersymbol her.
Ja, irgendwann war es dann mal ein USB-Stick und andere Datenträger, darf man die mitnehmen? Dann habe ich ja an der Universität als Assistentin gearbeitet, da habe ich übrigens schon die erste Webseite programmiert an der Universität zu Köln, weiß ich noch. Also die Universität hatte natürlich eine Webseite und dann war ich ja beauftragt für das Zentrum für moderne Forschung, dieses zu gründen und auch eine Webseite dann als Auftritt nach außen hin auch dann zu programmieren bzw. programmieren zu lassen. Und diese Webseite hatte ein animiertes GIF, also eine Pulslinie, ja, so wie bei einem EKG, eine Pulslinie. Ja, ja, ja.
Sehr fortschrittlich.
Das konnte man selber machen. Ja, Wahnsinn. Also es war, also heute würde man gähnend einschlafen, aber damals war das also so, das konnte also kein Programmierer der Uni Köln und wir brauchten einen externen Beauftragten. Ich glaube, der hat ein doktorarbeitsstarkes Dokument unterschreiben müssen, damit also da kein, on paper.
Ja, ja klar.
Um da also nichts in irgendeiner Weise an der Uni einzuflößen, weiß ich nicht. Dann kam irgendwann Trojaner über die E-Mails, die es ja heute auch noch gibt und so weiter und so weiter. Und jetzt sitze ich ja hier in Frankfurt mit meinem Büro und habe es zur Universitätsklinik, also nur Luftlinie über den Rhein, vielleicht über den Main habe ich vielleicht 300 Meter, 400 Meter. Und die Universitätsklinik steht digital still seit mehr als 2 Wochen, weil über einen externen E-Mail-Anhang die gesamte EDV lahmgelegt worden ist. Ah, und zwar über einen Rechner, der im Homeoffice verwendet wurde.
Der Klassiker.
Oh. Okay. Der Klassiker, also es ist der Klassiker. Also dieses Thema, haben wir nach wie vor Angst vor Themen, die uns jetzt bestimmt seit 10 Jahren und 20 Jahren begleiten. Themen, die wir auch kennen. Ja, und passieren die immer noch, trotz Zweifel und Angst? Ja, die passieren. Und gibt es da Trainings? Also als ich in der Novartis war, Novartis Pharma, ich war ja weltweit aktiv. Ich glaube, ich habe alle Quartal per Default ein Training machen, against Cyberkriminalität. Ja, das hat man also wirklich stiefmütterlich gemacht, dieses Training. Die rechte hat geklickt auf die Enter-Taste, die linke hat auf dem BlackBerry damals noch irgendwelche E-Mails geschrieben, später dann auf dem iPhone, ihr wisst, ja. Und dann hieß es irgendwann nur, bitte klicken Sie nicht zu schnell nach vorne, haben Sie den Text auch wirklich gut genug gelesen und dann müsste man irgendwie einen Test machen und so weiter, weil man wusste, was drin steht, ja, also den Laptop nicht stehen lassen, die E-Mail-Anhänge nicht öffnen von External Senders und so weiter, gar keine E-Mails öffnen. Im Homeoffice musste man sich damals noch über irgendwelche Schranken und VPR und Gott weiß was einloggen, also es war richtig schwierig. Ich habe zu dem damaligen CIO, also zum Leiter der IT von Novartis, habe ich immer noch Kontakt. CTO heißen die ja inzwischen oder haben andere Namen. Und die Fehler werden immer noch von Menschen gemacht. Also wir müssen uns nicht denken, dass da irgendwelche spooky Roboter, Bots, Avatare sitzen, die jetzt wie bei Star Wars ja so wie Lichtschwerter aus dem Boden kommen oder so. Das sind Menschen, die Fehler machen. Ja,
genau.
Ja, genau. Also insofern spannend, dass wir Angst haben vor dem, was wir wirklich falsch machen können. Ja.
Also tatsächlich haben wir schon, weil das die aktuelle Ausgabe der IMIO ist, nämlich zum Thema Cybercrime, ein paar Folgen zu diesem Thema auch aufgezeichnet im Podcast.
Ja.
Und wir sind immer wieder eben bei der Essenz rausgekommen, der Mensch ist die Schwachstelle. So genauso wie du es gerade auch beschrieben hast. Und die Fehlentscheidungen, von denen wir aber ja sprechen, sind so kleine Entscheidungen in unserem Alltag eigentlich, ja, zum Beispiel ein Klick auf einen Link. Gerade passt es sehr gut zu dem Beispiel, das du auch gebracht hast, Johanna. Oder eben das Öffnen einer E-Mail reicht ja manchmal auch schon aus, wo ich gar nicht weiß, wer der Absender ist.
Genau.
Also wirklich keine großen Entscheidungen, eher Aktionen, die wir täglich mehrfach vornehmen. Warum tun wir uns trotzdem so schwer oder vielleicht genau deshalb so schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn uns zum Beispiel eine Phishing-Mail erreicht und wir eigentlich vielleicht auch sehr einfach sehen könnten, da sollten wir vielleicht nicht draufklicken?
Die Ursache ist ja da vielfältig. Zunächst mal müssen wir, glaube ich, eine Sache ganz klar sehen. Der Mensch wird immer Dinge tun, die er tun kann. Also solange da irgendeine E-Mail ist, solange da irgendein Anhang ist, wird er den auch immer öffnen können. Ja, und solange ich Dinge tun kann, werde ich die potenziell auch tun. Das ist schon mal das Allererste. Jetzt könnte man natürlich sagen, also nochmal Klartext, ne? Raum der Möglichkeiten werde ich immer ausnutzen können. So, solange die Phishing-Mail, die private Mail, was auch immer in meinen Arbeitsbereich eindringt, besteht immer die Möglichkeit und damit auch immer die Gefahr, dass ich die Mail öffne. Was bei mir jetzt zum Beispiel in der Company ist, ist, dass Mails mit Absendern geschickt werden, die den Namen von Bekannten sehr ähnlich sehen.
Ja.
Ja, also da heißt halt jemand, keine Ahnung, ich erfinde mal kurz einen Namen, Petra Meier. Ja, und die Petra Meier mit EY ist eine sehr gute Freundin. Die Petra Meier mit AY, die gibt es eigentlich nicht. Aber Petra Meier mit EY, mit der habe ich vielleicht vor 10 Minuten oder gestern noch telefoniert. Und dann denke ich mir halt, die schreibt mir jetzt nochmal ein Mail zur Bestätigung. So, und wuppdiwupp ist die Mail geöffnet. Ja,
genau.
Kann ich jetzt sagen, das war ein Fehler oder gar ein Versagen von mir? Vor allen Dingen, wenn ich dann in einem starken Workload bin, überarbeitet bin, wie auch immer. Oder hat jetzt meine Firewall nicht funktioniert, wie auch immer. Es geschah im Raum der Möglichkeiten und da müssen wir eigentlich hingucken. Ja? Und der Mensch ist nun mal keine Maschine. Die Maschine würde natürlich sofort abgleichen und würde dann halt sagen, Alarm, Alarm, hier ist EY und AY und AI, hier gibt es Unstimmigkeiten, kennst du die Person wirklich? Aber so funktioniert der Mensch nicht. Es sei denn, wir haben natürlich mit Menschen zu tun, die hier ein fotografisches Gedächtnis haben oder Autisten sind oder wie auch immer, die funktionieren da wiederum anders. Aber diese Sonderbegabungen habe ich nicht. Ja, also im Raum der Möglichkeiten wird auch immer alles passieren, was möglich ist. Jetzt haben wir natürlich aber andere Fälle, nämlich das Öffnen von E-Mail-Anhängen oder von anderen Dateien, wo ich eigentlich ja stutzig werden könnte. Und da ist
eigentlich
es natürlich
schon.
Ja, da sind ja wieder die Attraction-Geschichten. Ja? Sie haben $100.000 gewonnen, kürzlich habe ich wieder in der Lotterie gewonnen. Was war es kürzlich? Ah, ich war wieder der 100.000. Amazon-Nutzer, der irgendwas gewonnen hat. Das sind so die Dinge, bei denen ich mir vorstellen könnte, Ich öffne diese E-Mails dann nicht, geschweige denn die Anhänge. Aber so mancher, der da sagt, huch, ich bin gerade knapp bei Kasse oder ich würde auch gerne irgendwann mal was gewinnen, der sagt dann, endlich habe ich mal was gewonnen.
Ja, ja, das also, ist der Wunschvater des, der Entscheidung in dem Fall.
Absolut, ja. Absolut. Also der Mensch hat halt auch einfach Schwachstellen und das müssen wir sehen. Ja, also wo sind die Schwachstellen? Die Schwachstellen sind natürlich die klassische Maslow'sche Pyramide. Ja, also wo hakt es bei den Menschen? Anerkennung, Liebe, herausgehoben sein aus der Masse, endlich der eine, die eine sein. Ich habe mich noch nie in einem Partnerportal angemeldet, also in einem Datingportal. Ja. Ja? Und trotzdem kriege ich auf einmal die E-Mail, dass der Sven24 auf mein Portal geklickt hat und mich so super attraktiv findet und mich zum nächsten Valentinstag einladen möchte, oh, ja? Und habe ich an dem Tag halt nun mal einen schwachen Tag und fühle mich irgendwie nicht so anerkannt und habe an dem Tag keine Blumen bekommen, ja, lieber Gott, ja, dann kann es halt schon mal sein. Oder mein DHL-Paket aus Argentinien ist irgendwie in der Leitung stecken geblieben. Ich habe nie was aus Argentinien bestellt, aber ich kann ja mal klicken, weil ich so neugierig bin.
Genau, was war das denn nochmal? Ja.
Genau, also Liebe, Neugierde, der Gewinn, die Aussicht in der Lotterie oder auf die Million, das sind die Dinge, das macht die Leute schwach. Wir müssen die Schwachstellen der Menschen erkennen und davor gezielt warnen. Also das wäre vielleicht auch gleich mal ein To-Do. Ich weiß, wir sind da noch gar nicht. Ich greife mal kurz vor, ja?
Ja, gerne.
Aber diese Trainings, die ich gemacht habe bislang in meinem Leben und immer wieder, wenn ich auch irgendwelche Letters of Intent oder so in Companies unterschreiben muss, die sind mir zu wenig bedürfnisorientiert, was Menschen angeht. Mhm. Ja? Also da steht nicht, Johanna, wenn du gerade einen schlechten Tag hast, knapp bei Kasse bist, dich nicht geliebt fühlst oder sonst wie, bitte unterschreibe oder öffne trotzdem keine E-Mail-Anhänge, die da drauf kommen. Ja?
Das wäre ja also, auch was. Bitte
das
keine
wäre
E-Mails
bitte
öffnen.
Mal ein Training wert. Ja, weil diese Trainings sind so anonym, da sagt jeder, mache ich sowieso nicht, weil er sich nicht angesprochen fühlt. Aber die E-Mails, die gehen gezielt auf Bedarf.
Ja.
Die gehen gezielt auf Bedarf. Die Trainings aber nicht. Ja, und ich glaube, das könnten wir rumdrehen.
Bedarf beziehungsweise halt menschliche Bedürfnisse, ne?
Menschliche Bedürfnisse, absolut, ja. Wenn Facebook meinen gesamten, oder Google auch, ja, meinen gesamten Verlauf screent, ja. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe vor 3,5 Monaten stark nach Hundewelpen gegoogelt, ja. Oh. Und vor 6 Wochen habe ich mir tatsächlich so ein süßes kleines Teil angeschafft.
Oh.
Jetzt ist es doch sehr komisch, dass in meinem Instagram-Verlauf, also wirklich komisch, ne? Wie kann es denn nur kommen, dass auf einmal ganz viele Puppies in meinem Instagram-Verlauf sind? Ja,
ich glaube, das kennt jeder, ja.
Soll es doch mit dem Teufel zugehen, ja? Und wieso kommt es, dass auf einmal so viele Spam-Mails mit Hundenahrung und Geschirren und allen möglichen zu kommen. Es ist doch eigenartig, oder?
Ja, kann auch ein bisschen Angst machen tatsächlich.
Naja gut, aber wenn ich doch weiß, wie Algorithmen funktionieren, dann muss mir das ja keine Angst mehr machen. So, aber wenn ich jetzt in einer Company bin und die Company würde mich mal ein bisschen darüber aufklären, wie Algorithmen funktionieren, ja? Der eine interessiert sich für Diätprodukte, der andere jetzt für Welpen, der nächste für, was weiß ich, den neuen Partner im Leben und so weiter. Und dann müsst ihr euch bitte nicht wundern, wenn genau das, wonach ihr googelt, eben dann auch in euren E-Mails auftaucht. Bitte macht die E-Mails nicht auf. Das wäre doch schon mal sehr viel mehr Awareness stiftend.
Auf jeden Fall. Das wäre eine große Hilfe, sehe ich ganz genauso.
Ja.
Jetzt reden wir ja aber gerade von sehr bewussten Entscheidungen, die ich eigentlich treffe, ne? Weil ich mich dann eben dafür oder davon angesprochen fühle und da ein Interesse entwickle. Ist es aber dann nicht im Arbeitsalltag vielleicht eher so, dass die E-Mails so nebenbei laufen und ich gar nicht bewusst drauf achte, von wem kommt jetzt gerade diese Mail, ich überfliege vielleicht nur und deshalb passieren mir so viele Fehler?
Genau, mir fällt das dann mit dem Meier gar nicht auf, dass es falsch geschrieben ist, weil das halt so nebenher passiert. Ich habe eventuell noch einen Haufen Aufgaben, die ich heute abarbeiten muss Und dann denke ich mir so, hier, die hat vielleicht noch was, wir hatten vorhin einen Call und ich muss ja auch noch was fertig machen. Und dann öffne ich schnell die Mail und den Anhang, weil ich will ja fertig werden mit der Arbeit. Und dann ist ganz schnell so, ja, gar keine bewusste Entscheidung passiert, aber trotzdem war es eine Fehlentscheidung, das so zu machen.
Ja, genau. Also das Thema, da stecken viele Themen drin. Ne? Einmal das Thema Nebeneinander, das Thema Bewusstsein, das Thema Achtsamkeit. Und ich denke, jeder hat da für sich vielleicht eine Methode oder auch noch keine. Und jetzt könnte ich natürlich predigen, liebe Leute, macht nicht so viel Nebeneinander, schafft euch so euer kleines Achtsamkeitsritual. Die Frage ist natürlich, wie stark wirkt das im Alltag und wie sind auch unsere Chefs zufrieden, wenn wir Dinge nacheinander machen und nicht nebeneinander? Ja, dann hilft aber vielleicht so eine ABC-Regel. Also gerade bei den E-Mails, macht zuerst einfach die Dinge bei den E-Mails und öffnet zuerst mal die E-Mails, die euch bekannt sind, also die jetzt wirklich jobrelevant sind. Das könnte man machen. Ne? Also wenn du wirklich die E-Mails offen hast, während du parallel an deinem Konzept arbeitest und in einer Telefonkonferenz bist, dann einfach nur die E-Mails öffnen, von denen du sagst, ah ja, die sind von meinem Vorgesetzten, die sind von meinen Mitarbeitenden und die sind projektrelevant. Die kann ich auf jeden Fall 1:1 identifizieren. Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, also anstatt von oben nach unten oder vom jüngsten Datum zum ältesten oder umgekehrt zurück zu öffnen, einfach zu sagen, nein, ich mache nur die E-Mails, die ich mal als am wichtigsten identifizieren würde. Da bist du auf der sicheren Seite und machst dann nicht die auf, die dann auf einmal von der Herr oder Frau Meier für Welpennahrung auf jeden Fall mal hier den Adressaten ansprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, dann, wenn du nur E-Mails durchmachst, dann eben auch nicht zu sagen, ich mache die alle chronologisch durch, sondern ich screene einmal und sage, was ist irgendwie Werbung, was ist Phishing und die sofort ungeöffnet einfach raus, markieren, raus, deleten, gar nicht anpacken. Das wäre eine Vorentscheidung, die klassische Vorentscheidung im Sinne der Priorisierung. Und das kann auch jeder machen, ja. Wer sich da unsicher ist, vielleicht weil er am Anfang des Jobs steht oder weil sie Praktikant ist, einfach mit dem Vorgesetzten klären. Ja, ich bin mir hier unsicher, ich habe einfach mal die E-Mails markiert, von denen ich sage, ich will die nicht öffnen, weil es könnte ja was passieren. Bitte einmal gemeinsam drüber gucken, alle anderen, die eindeutig identifizierbar sind, die habe ich schon bearbeitet. Die anderen bitte einmal mit drüber gucken, habe ich das alles so richtig gemacht, darf ich die löschen?
Ich glaube,
dann fühlen sich alle sicher.
Genau, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, sich Hilfe holen. Man muss es ja vielleicht gar nicht ganz alleine entscheiden und sofort, sondern man kann auch nochmal jemanden drüber gucken lassen. Das ist sowas, was gar nicht unbedingt immer in unseren Köpfen ist.
Genau, das ist vielleicht auch so ein Faktor. Vorhin wurde es angesprochen, der Mitarbeiter im Homeoffice, der dann leider,
Dann
doch alleine war und eben nicht den Bürokollegen mal kurz drüber schauen lassen konnte, so, hey, was meinst du? Das ist natürlich dann auch nochmal so ein Faktor, der ins Homeoffice zählt, ne? Der im Homeoffice dazukommen kann.
Genau, einmal würde ich sagen, die Digitalisierung macht natürlich alles sehr viel schneller. Ja, wir sind dazu angehalten, schneller Entscheidungen zu treffen, weil sehr viel parallel passiert. Das haben wir gerade schon thematisiert. Mhm. Und dann natürlich ermöglicht es solche Dinge wie Homeoffice. Und das hattest du, Johanna, ja in deinem Beispiel auch gesagt. Der Mitarbeiter im Homeoffice hat da auf einen Link geklickt und jetzt gibt es ein Problem bei dieser Klinik. So schnell passiert es natürlich. Und erstmal wirkt es jetzt vielleicht so, als ob die Digitalisierung da eher Probleme schaffen würde. Aber kann es nicht vielleicht auch so sein, dass die Digitalisierung ein Benefit ist zur besseren Entscheidungsfindung?
Ja, natürlich. Vielleicht aber noch mal einen Schritt zurück. Ihr habt mich ja gefragt, was kann man machen? Mhm. Also gerade im Homeoffice. Und da sind ja auch gerade ganz viele Menschen auch wieder total unglücklich, weil die Company vielleicht dazu anmahnt, doch ins Office zurückzukommen und nicht im Homeoffice beziehungsweise aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und auch wenn das nicht so thematisiert wird, gerade weiß ich, dass ganz viele Companies eben mit diesem Security-Aspekt ringen. Ja? Ja. Und es ist weniger die Kontrolle des Menschen als vielmehr des Netzwerks, was momentan nicht so wirklich möglich ist. Denn zum Beispiel heißt ja Homeoffice nicht, dass ich in meinem Haus, in meinem Netzwerk sitze, sondern ich sitze vielleicht im Starbucks, beim Airport oder sonst wo. Also ich arbeite viel aus offenen Netzwerken und die kann ich dann als Klinik, als Universität, als Arbeitgeber nicht mehr kontrollieren. Ja. Und das weiß ich als Mitarbeiter oder habe ich vielleicht noch nicht so reflektiert, da muss ich oder darf ich zumindest meine Lanze auch für die Arbeitgebenden kurz, wie sagt man denn, eine Lanze fällen, brechen.
Brechen, genau.
Brechen. Ja, also ich darf mal kurz aus den Gedanken der Arbeitgeber kurz sprechen, so rum, ja. Also es geht gar nicht darum, dass ich wissen will, ob der Mitarbeitende jetzt die Waschmaschine, den Staubsauger, den Hund oder was weiß ich was bespaßt, ausführt, leert, räumt, einräumt oder wie auch immer, sondern es geht hier auch wirklich um das Netzwerk, weil ich die ganzen offenen Netzwerke, die da draußen sind und über die natürlich alles Mögliche eingespeist werden kann, nicht kontrollieren kann. Und wenn ich aber weiß, in meinem eigenen Netzwerk war das Problem, der Trojaner, die Phishing-Mail, was auch immer, ist es leichter zurückzuverfolgen. Die Universitätsklinik jetzt hier in Frankfurt ist seit 2 Wochen lahm, also inklusive aller Speisepläne, Medikamentationspläne, OP-Pläne, jedes Bild, Röntgenbild und so weiter ist lahm, weil tatsächlich die Phishing-Mail von außen kam. Und wir können natürlich jetzt gar nichts machen und jetzt wird mit Excel-Tabellen werden die Leute inklusive Diabetespläne auf den Stationen nochmal mit ihrem Essen versorgt und so weiter und so weiter. Also es ist jetzt wirklich das Einzige, was wir noch sehen, ist, es funktioniert noch irgendwie. Das ist
ja
Verrückte.
Auch sehr dramatisch wirklich im medizinischen Bereich.
Das ist wirklich Worst Case, also...
Das ist Worst Case, aber der Witz ist, und da gucken sich natürlich einige auch wieder, die so ein bisschen Digitalisierungshater sind, die gucken sich natürlich jetzt tief in die Augen und sagen, naja, es geht ja doch irgendwie, lalala, ja?
Ja.
Genau, also das müssen wir einfach sehen. Und diejenigen, die jetzt gerade schimpfen, dass sie ihr Homeoffice aufgeben müssen, die bitte ich noch um ein bisschen Geduld, bis auch da wieder Lösungen gefunden sind, dass man Netzwerke besser kontrollieren kann. Es geht nicht darum, die Menschen im Homeoffice nur zu kontrollieren, ja, ob sie irgendwie parallel irgendwas machen, sondern es geht darum, in einer natürlich chaotisch und komplexen Welt, diese Netzwerke irgendwie in Schach zu halten, damit wir es den Menschen einfacher machen, diese Entscheidung zu treffen. Und da vielleicht noch ein kleines bisschen. Und deswegen habe ich dieses Beispiel mit der Uniklinik jetzt auch so nicht ausgeschmückt im Sinne von nicht die Wahrheit erzählt, sondern einfach nochmal hier ein bisschen beschrieben. Bevor man sich an den Rechner setzt, der ja manchmal auch in Bettnähe ist oder keine Ahnung, ja, dass man einfach sich eine Minute nimmt zuvor und vielleicht meditieren ist ja nicht jedermanns Sache, aber dass man sich einfach zuvor ein Mantra sagt, alles, was ich hier tue, tue ich mit Bewusstsein. Und dann loslegt, ja. Alles, was ich hier tue, das tue ich mit Verantwortung. Alles, was ich hier tue, tue ich mit Bedacht und dann loslegt.
Das ist doch ein super Tipp.
Ja.
Ja.
Genau. Das ist einfach umzusetzen. Es braucht nicht viel Zeit. Man muss seine Gewohnheiten nicht vollkommen umstellen, sondern man muss sich einfach nur eine Minute nehmen.
Ja,
genau. Und sich einmal fokussieren.
Das wäre vielleicht schon ein kleiner Tipp, ja, dass man dann sagen kann, weil hinterher, das kennt ihr doch auch, hinterher sagt man oft bei Entscheidungen, ich hatte schon von Anfang an so ein komisches Bauchgefühl. Kennt ihr das auch?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das kam mir gleich so komisch vor, aber dann ist es schon passiert. Wenn man aber vorher ganz im Bewusstsein ist, dann macht man es nicht. Auch, und da hilft ja die Digitalisierung, ne? E-Mails landen im Spam. Wenn Dinge im Spam sind, dann muss ich sie ja nicht irgendwie erstmal zurückholen und dann öffnen und dann sagen, ups, das hätte ich jetzt aber besser nicht gemacht.
Oh, da habe ich tatsächlich aber das wird eine Ausnahme sein, ein Beispiel, hat sich ein Freund von mir bei Amazon als ITler beworben und tatsächlich landete die Antwort auf die Bewerbung, von wegen, wir würden dich gerne zum Vorstellungsgespräch einladen im Spam, weil halt das Mailprogramm dachte, oh, das ist so unwahrscheinlich.
Ja, ja.
Was hat er dann zu spät
gemerkt?
Oder
jetzt auch mit diesen mit den DHL-Geschichten. Also lies doch einfach mal in der Voransicht, ob da jetzt großartige Tippfehler drin sind, ja, oder Schreibfehler oder so. Also ich meine, eine Mail von einer öffentlichen Behörde wird jetzt nicht irgendwie Dativ, Genitiv verwechseln und irgendwelche orthografischen Schnitzer drin haben. Wenn die von der Finanzbehörde sind, dann machen die das nicht. Dann musst du es auch nicht aufmachen. Geschweige denn, musst du irgendwie 1783 Euro überweisen.
Wer weiß, vielleicht wird da aber auch irgendwann eine AI so gut, dass einfach Phishing-Mails grammatikalisch korrekt sind.
Ausschließen kann man es nicht, glaube ich, ja.
Genau, aber bis dahin muss man nicht überweisen.
Genau. Richtig.
Na, ja. Bis dahin muss man nicht überweisen. Genauso mit diesen DHL-Mails, wo dann irgendwie drinsteht, ja, ihr Paket von Panama steckt im Zoll, bitte überweisen Sie hier 2,87 Euro. Also wer das macht, ja, muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein.
Ja.
Also den gesunden Menschenverstand einschalten, die Filteroptionen hinsichtlich des Spams hilft mir ja schon, finde ich, das reicht schon sehr gut. Und dann steht also zumindest bei mir immer noch Alert, Alert ist bei Ihnen im Spamfilter, wollen Sie das wirklich angucken? Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen ans Heiraten. Ne? Wollen Sie diesen Mann wirklich zu Ihrem Ehemann nehmen? Wollen Sie ihn wirklich? Also wenn man dreimal gefragt wird und man sagt dann ja, dann muss man sagen, das war keine höhere Gewalt. Also dann habe ich mich schon wirklich entschieden.
Und habe ich mich bewusst noch, entschieden, ja.
Hat
ja.
jemand Bedenken oder er möge für immer schweigen?
Richtig. genau, ja.
Ja, Johanna, das bringt uns vielleicht noch mal so ein bisschen zurück, und zwar zu der Frage, wie werden denn eigentlich grundsätzlich Entscheidungen getroffen und welche Entscheidertypen gibt es denn?
Ja, toll. Also wie werden generell Entscheidungen getroffen? Die meisten werden ja gar nicht getroffen. Das ist ja schon mal eine Entscheidung. Mhm. Ja. Warum werden Entscheidungen oft nicht getroffen? Fear of missing out ist ja ein Thema, was inzwischen schon relativ bekannt ist. FOMO, woran erkennst du die Leute, die FOMO haben? Die erkennst du im Unternehmen daran, dass sie Informationen sammeln, recherchieren, dass sie oftmals auf irgendwelchen Portalen unterwegs sind. Da ist Google, da sind mehrere verschiedene Suchmaschinen offen. Die haben dann nochmal verschiedene Portale offen. Da ist ein ganz beliebtes Tool ist auch Blink, wo man die Summaries nochmal von den verschiedenen Bestsellern nochmal offen hat und am Ende fragen die Leute aber dann doch noch mal, ob sie die Deadline verschieben können und sagen dann auch, also sie machen das nicht guten Gewissens und delegieren es dann noch mal nach oben und nach unten, fragen nach mehr Zeit, brauchen noch einen Assistenten. Die drucken sich die Sachen dann auch noch mal gerne aus. Und also es ist wirklich so, dass ganz, ganz viele Menschen von diesem FOMO betroffen sind. Ähnlich dazu FOBO, Fear of Missing Out the Best Options, das sind die Rosinenpicker. Aha. Das sind die Leute, die auf Idealo zum Beispiel viel unterwegs sind, ja, also die oft die besten Preise für den minimalen Einsatz das Beste haben wollen, die Autos zum Beispiel konfigurieren und dann auf den Leasingpartner nochmal drumrum sind, die dritte Stelle hinterm Komma nochmal durchsuchen, dann den Handyvertrag, also sie wollen das neueste iPhone, was es noch nicht gibt, sich auf die Warteliste setzen und dann aber noch dreimal den Handyvertrag auch nochmal wechseln würden davor und dann doch nicht die beste Entscheidung treffen und hinten übrigens oft nochmal mehr bezahlen als vorher, ja, weil sie eine Deadline verpassen oder so, ja. Genau. Und dann gibt es auch oftmals die dann am Ende sagen, sie können es nicht treffen und dann entweder die Münze schmeißen oder jemand anders entscheiden lassen wollen, ja, oder dann auch nochmal die Spiritualität zu Rate ziehen, die sich das auspendeln lassen. Da gibt es also auch immer mehr gibt es davon, die dann meditieren gehen. Also ich will das auch gar nicht alles so bewerten, aber das sind die Typen, die du jetzt am häufigsten antriffst. Und die immer weniger werden, sind die einfach sagen, wir machen es jetzt so und so. Und dann, also das sind die Driver, die einfach sagen, ich weiß, dass ich auch durchaus entweder eine Fehlentscheidung treffe oder nur eine 80% sichere Entscheidung. Aber dann auch sagen kann, ich kann die nochmal korrigieren. Ja, also auf dem Weg einfach auch nochmal nicht zwingend in eine ganz andere Richtung gehen, aber ich kann dann einfach auch nochmal umentscheiden. Ja? Ich habe die zweitbeste Nudelsoße, dann gehe ich nochmal auf eine andere. Wenn die Nudeln eine Minute zu lang gekocht waren, dann koche ich sie nächstes Mal eine Minute kürzer. Ja, dann habe ich nur den zweitbesten Weg in die nächste Stadt mit der Route. Nächstes Mal mache ich vorher eine Autobahnausfahrt kürzer und fahre die letzte Strecke über Land. Aber ich bin schon mal in die richtige Richtung gegangen.
Ja. Und ich mache Erfahrungen. Ne? Erfahrungen können ja auch sehr gute Lehrer sein für zukünftige Entscheidungen. Ja. Und wenn ich natürlich nie zu einer Entscheidung komme, kann ich die Erfahrung auch nicht machen.
Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Einige haben dann Angst, die Verantwortung zu übernehmen. Für das, wofür sie sich entschieden haben, die Konsequenzen mit denen zu leben. Also,
also ich meine, darüber vielleicht zu meditieren, bevor ich eine Entscheidung treffe, das war ja auch einer deiner Tipps tatsächlich, sich die Zeit einmal kurz zu nehmen. Das ist ja gar nicht verkehrt, aber ich muss natürlich irgendwann auch zu der Entscheidung an sich kommen.
Und eventuell gibt es da gar keine Zeit, wenn es gerade was Dringendes ist. Keine Ahnung, das Navi sagt, du musst jetzt abfahren und dann denke ich mir, oh, vielleicht wollte ich aber doch gerade ausfahren noch, die nächste Abfahrt nehmen. Aber die Ausfahrt kommt ja näher und dann muss man sich schnell entscheiden. Und genau solche Situationen kommen ja auch bei Cyberkriminalität vor. Also die werden ja gezielt provoziert, irgendwie mit Druck. Also es ist ja nicht nur, hier, ihr Konto wird gesperrt, bitte überweisen Sie das Geld oder sowas, sondern so, okay, ne, Sie haben nur noch wenige Stunden, wenige Minuten, schlagen Sie jetzt zu, dass man eben gar nicht die Zeit hat, okay, sich jetzt mal zu überlegen, was mache ich, was ist die kluge Entscheidung?
Ja, die sind natürlich Profis darin, Druck aufzubauen und voreilige Entschlüsse und Handlungen zu provozieren. Wenn jetzt zum Beispiel der vermeintliche CEO des Unternehmens, für das ich arbeite, anruft und ganz dringend eine Datei für ein Meeting braucht, dann, indem er die nächsten 3 Stunden dann verschwindet, ich kann ihn nicht mehr erreichen und er braucht diese Datei aber sofort.
Und es geht vielleicht um ein wichtiges Geschäft. Wenn er den Deal nicht macht, dann gehen wir pleite oder so.
Ja, das weiß ich vielleicht dann auch noch oder bekomme diese Information. Stimmen kann man natürlich auch mittlerweile sehr, sehr gut verstellen und imitieren.
Ich habe letztens erst nochmal gehört, da hat jemand mit AI die Stimme von Olaf Scholz nachgemacht. Und das ist wirklich, also natürlich war vom Inhalt her klar, dass es nicht Olaf Scholz ist. Aber natürlich, wenn man da auch noch eine Verhaltensanalyse oder so von einem Chef anhängen kann, wenn man schon die Stimmaufnahmen hat, wird einem das nicht schwerfallen.
Genau. Oder genauso kann mich natürlich auch eine E-Mail erreichen, die vor der Sperrung des Servers warnt. Wenn ich jetzt nicht sofort auf einen Link klicke, der das eben verhindert. Das sind natürlich sehr beängstigende Situationen, die ich da gebracht werde, vielleicht als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter im Unternehmen. Wie gehst du in solchen Situationen vor, Johanna?
Das sind Entscheidungen, die ja in anderen Bereichen schon relativ gut getroffen worden sind, beziehungsweise für die es Modelle gibt. Ja? Und das Entscheidende dabei ist, dass ein Ziel vorneweg definiert worden ist. Ähnlich wie beim Meditieren. Ja? Meditieren tue ich ja auch nicht ohne Ziel. Meditieren tue ich, weil ich ruhig werden will oder weil ich mir einer Sache klar werden will. Und wichtig ist für mich, dass jedes Unternehmen hier auch ein Ziel im Vorfeld definiert. Also Datenverlust zum Beispiel auf alle Fälle zu vermeiden oder dass es eben, ne, also so eine Herausgabe vom Daten gibt, wenn mich jetzt hier jemand, der CEO anruft und sagt, bitte E-Mail schicken mit den ganz geheimen Serverdaten oder was weiß ich, ja. Und wir uns im Vorfeld eben zusammensetzen und sagen, wie können wir vermeiden, dass die Johanna Dahm dann auch tatsächlich diese E-Mail schickt, unautorisiert, ja. Ja. Dass wir dann einfach sagen, wo gibt es denn schon andere Modelle? Die gibt es ja. Ne? Also zum Beispiel bei jeder Bank gibt es dann einen Telefon-PIN, dann werde ich nochmal weitergeleitet, dann muss ich nochmal Geburtsdatum eingeben oder andere Dinge. Ja, warum machen wir das denn nicht in der Firma auch? Ja, also da gibt es dann bei den autorisierten Persönlichkeiten gibt es dann einfach einen Telefon-PIN, der wird nur unter denen geteilt. Der darf auf gar keinen Fall weitergegeben werden. Dann gibt es Vertretungsregelungen. Die haben dann die Möglichkeit, mit einem bestimmten Code, den nur sie haben, auf diesen PIN zuzugreifen. Könnte man in jeder Firma binnen kürzester Zeit könnte man das einrichten. Ich sage euch ganz ehrlich, und ihr kennt das auch, in Firmen heißt dann, sowas brauchen wir nicht. Ja, ach, in solche Situationen werden wir nicht kommen.
Ist noch ihr nie passiert.
Und es noch ist nie passiert, ja. Und vor allem ist passiert. Ich liebe das. Ich liebe das. Aber wisst ihr, ich arbeite ja auch für solche Firmen. Ja, es ist auch noch nie passiert, dass wir eine Katastrophe im Ahrtal hatten und dass dann Server, die im Keller standen, überflutet sind. Und ganz ehrlich, es ist dann einmal passiert und ich sage euch auch, dass dann Firmen wiederum sagen werden, das wird nicht nochmal passieren.
Es ist ja auch ein bisschen dieses Präventionsparadoxon.
Richtig,
also
richtig.
Maßnahmen vorher zu treffen, bevor der Schaden da ist, ist halt dann auch irgendwo kostenintensiv oder du musst die Mitarbeiter darauf schulen. Ja. Und du hast ja erstmal nichts davon, außer dieser super unwahrscheinliche Fall trifft ein und dann freust du dich. Aber es ist so ein bisschen auch, glaube ich, Opportunitätskosten.
Ja. Ja, genau. Und da kann ich nur einfach sagen, Worst-Case-Szenario ist mir einfach da sehr wichtig. Also wie ihr habt ja gesagt, trifft man Entscheidungen? Das Erste ist, wir haben ein Ziel, nämlich, dass unsere Daten safe sind und vor allen Dingen auch die unserer Kunden. Es geht ja nicht nur um meine Daten, es geht ja um die der Kunden, ja. Richtig. Und was es mich kosten würde, wenn die Daten meiner Kunden weg wären. Dann einfach zweitens das Worst-Case-Szenario aufzumachen und das würde ich sofort simulieren. Und zwar kann man ja per künstlicher Intelligenz Dinge auch wunderbar simulieren. Ich würde dann einfach die Menschen, die ich da ein bisschen achtsamer machen möchte, denen würde ich sofort eine Simulation aufzeigen. Nämlich, ich würde sie anrufen lassen in der Stimme ihres CEOs oder CTOs oder was auch immer und würde dann sagen, wissen Sie, ob gerade eben die reale Person angerufen hat oder nicht?
Mhm. Oh, das wäre auch spannend.
Ein spannendes Training, ja.
Ja, das wäre wirklich eine quasi Operation am offenen Herzen und dann könnten die ja zurückrufen würden sagen, hast du mich jetzt gerade angerufen, ja oder nein? Dann würden die sagen, Quatsch, du erwischst mich gerade, keine Ahnung, auf Mallorca am Strand, warum rufst du mich an? Wir haben doch eine Policy, dass wir im Urlaub nicht angerufen werden wollen.
Oh ja.
Und dann war es eben halt die KI und nicht der CTO.
Ja, und so schafft man dann natürlich nochmal Bewusstsein.
Und dann würde ich mal sagen, dann haben wir sie schon. Mhm. Ja, denn die Leute müssen es selbst erfahren. Wir haben vorhin über das Spüren, das Erfahren gesprochen und nicht über die, die konditionalen Fälle, die wir so in der Theorie aufzeigen. Ich glaube, das ist immer so dieses Thema Präventionsparadoxon. Schon wieder so ein akademischer Begriff. Mhm. Ja, es können alles nur für den Fall, das tritt aber nie ein. So, aber in dem Moment, in dem Sie es selbst erfahren und Ihnen auch ein bisschen der Schauer über den Rücken läuft, in dem Moment, es passt zu Halloween, haben wir ja gerade, in dem Moment verstehen Sie es.
Ja.
Ja.
Das stimmt wohl, genau.
Und dann ein Commitment, wenn ich das noch sagen darf, und dann wirklich ein Commitment sagen, einen Zeitraum, binnen dessen Sie handeln, definieren. Mhm. Weil wenn Sie nicht in dem Moment, in dem Sie den Schauer auf dem Rücken haben, auch gleich den ersten Schritt tun und sagen, okay, bis dann und dann habe ich, keine Ahnung, implementiert, habe ich eine Firewall eingerichtet, habe ich, was auch immer dann getan werden soll, dann tun sie es nie. Ja? Mhm. Das ist wie mit dem Organspendeausweis oder mit der nächsten Arztuntersuchung. Dann habe ich schon wieder aufgeschoben. Die Dinge, vor denen wir Angst haben, zu Recht Angst haben, und ich bin übrigens kein Mensch, der gerne über Angst verkauft, ja? Aber die Unternehmen und entscheiden heißt auch Verantwortung übernehmen. Das hast du vorhin so schön gesagt, ja? Mhm. Und wenn alle nur für sich entscheiden, dann ist es mir ja egal. Aber ich habe kürzlich jemand gehabt, der sich tatsächlich mit Verdacht auf Herzinfarkt noch ins Auto gesetzt, nachdem er sich aus dem Krankenhaus entlassen hat und noch 3 oder 4 Stunden Auto gefahren ist. Und das bedeutet ja, dass er nicht nur Verantwortung für sich übernommen hat, sondern für alle anderen Verkehrsteilnehmer auch. Die und da sage ich ganz ehrlich, das sind, geht nicht. Na, das geht ja nicht. Und er hat natürlich irgendwie einen Fahrspurassistenten, ganz viel künstliche Intelligenz im Auto. Aber das bringt mir ja nichts, liebe Leute. Mhm. Ja? Wenn du Kunden hast, wenn du Mitarbeitende hast, ein Unternehmer hat immer Verantwortung für Kunden, Mitarbeiter, Dienstleister, ein Stück weit für die Welt. Und das muss uns einfach klar sein. Ja.
Liebe Johanna, wir haben die letzten circa 40 Minuten schon wahnsinnig viele Tipps gegeben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber vielleicht bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, magst du uns 3 ja, ich würde mal sagen, drei Tipps geben, wie man in stressigen Situationen besser Entscheidungen treffen kann.
Tipps Nummer 0 ist bitte mein letzten Atlas der Entscheider. Entscheiden wie die Profis, handeln in Komplexität, Dynamik und Stress. Da steht alles ganz ausführlich drin. Mhm. Ich mag eigentlich nur einen geben. Also entweder du lernst damit wirklich umzugehen oder du bleibst auf der Strecke. Das klingt jetzt sehr bedrohlich, aber ich finde, das ist eigentlich eine große Chance, diese Zeit, in der wir jetzt sind. Ne? Weil die ganzen Leute, die jetzt so sagen, ja, es ist schon viel Wasser rein und Main runtergelaufen und es war schon so viel Change, denen würde ich gern widersprechen, weil wir sind heute durch die technischen Möglichkeiten an einem Punkt, der noch nie da gewesen ist. Ja, noch nie. Also alles, was wir jetzt machen, ist Fluch und Segen zugleich. Ja, jedes Auto, jedes Flugzeug, was selbst fährt oder fliegt oder wie auch immer, kann uns ans Ziel bringen, kann uns aber genauso gut in den ins absolute Nirvana bringen. Und ich kann es von beiden Seiten betrachten. Ich kann die Hölleangst jetzt entwickeln und gar nichts machen. Und das werden sicherlich viele tun. Oder ich kann sagen, okay, ich nutze den Raum der Möglichkeiten. Und ich würde alle Hörerinnen und Hörer gerne auffordern, inklusive uns, ja, den Raum der Möglichkeiten für sich selbst zu erproben. Da, und zwar ohne Druck. Und jeder in seinem Tempo. Das muss nicht immer gleich sofort alle Apps und alle Funktionen zu sein, aber so jeden Tag ein bisschen, dann sind wir alle schon auf der sicheren Seite. Und was du gesagt hast, sich gegenseitig zu fragen und um Hilfe zu bitten, weil ich habe noch nie so viel Hilfsbereitschaft auf der Welt gerade erlebt wie jetzt, weil wir alle in so einem, in einem Labor gerade sitzen. Und das Wort, kannst du mir bitte helfen, ist noch nie auf so offene Ohren gestoßen wie heute. Deswegen machen wir doch alle ein bisschen mit, finde ich.
Super.
Wenn man so gefragt wird, sagt man ja auch nicht nein, ne?
Genau, dann oder ja, selten.
Ja, man sagt vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht morgen oder so, ja? Und das finde ich so großartig und deswegen einfach mitmachen. Einfach mitmachen, sich nicht verkriechen und in allem immer nur das Böse sehen. Natürlich wird es wieder ganz viele böse Sachen geben. Ja? Als zum Beispiel die Lokomotive erfunden wurde, dann gab es Lokomotiven, die bis heute uns immer an den Ort bringen, an den wir hin möchten. Und es gab halt auch Orte, die möchte keiner sehen. Ja? Da gab es halt auch Deportationen und. Ja? Es gibt wie immer gute Möglichkeiten und es gibt solche, über die denken wir heute anders. Und so ist das mit künstlicher Intelligenz und mit den Cybermöglichkeiten auch. Die Mehrheit wird gut sein, unterm Strich. Lasst uns doch daran arbeiten, dass wir alle gute Möglichkeiten schaffen und nutzen. So wäre das wär mein Appell.
Sehr schön.
Ja.
Herzlichen Dank, liebe Johanna, für dieses wirklich sehr angenehme und wahnsinnig informative Gespräch. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wer vom Thema Entscheidungen nicht genug bekommen kann, wir können es verstehen, der sollte einen Blick in die Ausgabe der IMIO mit dem Titel Politik ohne Wissenschaft werfen. Denn dort hat die liebe Johanna auch einen sehr spannenden Artikel geschrieben über den Faktor Mensch in der wissenschaftlichen Politikberatung. Mhm. Wir verlinken euch den Artikel natürlich sehr gerne in der Beschreibung. Liebe Johanna, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir bedanken uns natürlich auch bei dir fürs Zuhören, sowie bei unserer Produktion. Und wir hören uns beim nächsten Mal zu einer neuen Folge Smart and Nerdy.